ich muss etwas, das ich erkannt habe, dass das Seele- oder Herzensblut ist, das muss ich üben. Und das ist ein Weg. Und auf dem Weg geht es immer wieder scheitern.
Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von ERF Media Schweiz.
Wir wollen ja einmal abstimmen oder nachhaltiger leben. Ohne die Erdbeere im Winter und Flüge an die warmen Strände. Aber man macht es dann gleich nicht. Vielleicht ist das Sofa einfach auch viel verlockender, als dass man das schreiende To-Do zuoberst auf der Liste noch abschaffen würde. Aber warum eigentlich? Für das gibt es die Wortschöpfung Einstellungsverhaltenslücke. Oder auf Englisch der Attitude-Behavior Gap. Mit dem Psychotherapeut Ernst Meier schaue ich das Phänomen heute an. Und eins schon gerade vorweg. Das Phänomen ist nichts Neues. Heute können wir vielleicht einfach ein bisschen besser erklären, was da genau passiert. Und heute lernen wir auch, wie denn unsere Einstellung mehr in Tat kann umgesetzt werden. Ich bin Tabea Kobel. Ernst, was versteht man unter dieser Einstellung Verhaltenslücke?
Ja, also ich habe es natürlich spannend gefunden, als du diese Wortschöpfung mir präsentiert hast. Ich habe zuerst gedacht, was ist jetzt das? Aber eigentlich ist es ja etwas Uraltes. Also eben schon der Apostel Paulus hat davon geredet. Also ich bringe ja vielleicht gerade das Beispiel. Er hat mal irgendwo im Römerbrief gesagt, das, was ich eigentlich wette machen, was mir ganz wichtig ist, das mache ich nicht. Und ich mache aber eigentlich das, was ich nicht will. Mhm. Also man kann also sagen, es gibt so wie zwei Instanzen. Die eine, die hat also hohe Werte von Nachhaltigkeit, das Geld gut ausgeben, gut umweltbewusst leben. Und da gibt es wie einen anderen Teil, der macht etwas völlig anderes. Der fliegt irgendwo, chattet um die ganze Welt, der lässt da sein Geld fliessen, der überspringt all die Werte von Mobilität, nimmt ständig das Auto oder den Flüger. Also irgendwo, wie wenn da zwei Teile würden agieren, wo irgendwo ständig im Konflikt sind.
Also Teile, die man in sich drinnen hat, die irgendwie eben einen Konflikt austragen, dass man das eine will und das andere eben auch und irgendwie wählt man dann gleich das Falsche. Irgendwie so.
Ja.
Nicht das, was man will, irgendwo.
Eben, genau. Und eigentlich in der Psychologie ist das ein starker Ansatz, also sein innere Team, dass es einfach unterschiedliche Players gibt. Aber eben, wenn man Paulus zuhört, wenn er sagt, das eine in mir und das andere, also schon der Paulus hat die Teil gespürt und wir spüren ja auch, dass da so wie zwei Seelen oder 5 oder 10 oder 50
ja
in der Brust sind.
Also eben, es gibt ganz viele verschiedene Players, wie du sagst, wo irgendwie da etwas meldet in uns, wo sagen, hey, das möchte ich und das möchte ich auch, sagt der andere. Wieso ist es denn so, dass es so ein verbreitetes Phänomen ist, dass es dann eben nicht passiert? Die einen machen es ja.
Ja, aber die haben vielleicht sicher auch einen Weg gemacht. Also ich nehme an, das ist denen nicht einfach so in die Wiege gelegt. Ich denke, die haben irgendetwas erkannt. Also Psychologie sagt dem ja so kognitive Dissonanz, also musikalisch ausgesprochen. Es sind wie zwei Seiten und die sind einfach schlecht miteinander gestimmt. Wenn man Beat miteinander anklingen lässt, dann sind die so in einer Disharmonie. Und ich glaube, gerade so Menschen haben gelernt, ihre innere Seite so zu stimmen, die beiden, dass die so in Harmonie sind. Aber die haben sicher einen Weg gemacht. Mhm. Und alle anderen, die stecken noch irgendwo zwischen ihnen. Und ich glaube, noch ganz wichtig ist, also man kann das schlecht auf einer moralischen Schiene anschauen, dass man nicht einfach sagt, das sind jetzt schlechte Menschen. Oder eigentlich gehören wir ja alle dazu. Wir sind schlechte Menschen, aber wir sind so in unseren Gewohnheiten. Und ist halt wichtig, dass es halt irgendwo günstig ist oder dass wir schneller am Ziel sind. Also Gewohnheiten sind ganz, ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, das andere muss man auch noch sagen, wir sind sehr oft einfach auch Strukturen, die das nicht begünstigen. Also wenn ich jetzt in einem Motorradclub bin, dann werde ich sicher nicht jeden Sonntag mit dem Zug umfahren. Oder wenn ich jetzt irgendwo halt Raucher bin und so kleinere Raucher klicke, dann ist es natürlich schwer, wenn ich da plötzlich auf Nichtraucher umstelle. Ja. Also mein strukturelles Umfeld ist da match entscheidend.
Aha. Also du sagst jetzt aber auch, die sind wahrscheinlich einen Weg gegangen, oder? Dass die irgendwo dorthin gekommen sind. Würdest du dann sagen, wenn man jünger ist, dann macht man weniger das, wo man vielleicht eigentlich denkt, dass es richtig wäre?
Wahrscheinlich schon, also mit Ausnahmen. Aber ich glaube, wenn man halt jünger ist, ist man auch unbeschwert. Also ich habe das bei mir selber gesehen. Ich habe ein paar Jahre in den USA gelebt und bin da einfach auch rumgechattet. Allerdings mit dem Greyhound, das ist zwar energiebilanztechnisch wahrscheinlich günstiger.
Was ist das genau?
Das ist das Bussystem in den USA. Aha. Also wenn man in den USA umreist, dann... Ich hatte irgendwann einen 5-Wochen-Pass gehabt, da kann man da an Diskretion einfach die Busse nehmen. Aber natürlich, wenn man irgendwo in die Karibik in die Ferien fliegt oder auf Asien, ich glaube, das gehört, das darf man auch den Jungen zugestehen, muss ich ja sagen. Aber wenn man natürlich also im Laufe des Lebens immer noch den gleichen Stil hat, dann ist das schon irgendwo Frage-Bindestrich würdig, wobei ich an dieser Stelle niemandem will, ein schlechtes Gewissen machen.
Das aber ist ja immer eine Frage, ob man das hat, oder? Ob man diese Einstellung auch hat. Das ist ja dann auch eine Frage, oder?
Ja, und das wäre natürlich dann wieder ein Punkt, wie weit habe ich überhaupt Kontakt zu meinen inneren Werten, zu Nachhaltigkeit, zu was mir wichtig ist, Wertschätzung in der Beziehung und so weiter. Und das braucht natürlich schon eine Auseinandersetzung, dass ich mir klar werde, warum lebe ich eigentlich da und was ist mir in dem Leben wichtig. Aber das ist natürlich, dass das erst im Laufe des Lebens kommt, mit Ausnahmen.
Mhm. Also man muss irgendwie ein bisschen Erfahrungen gesammelt haben im Leben, dass man vielleicht irgendwo ist, dass man merkt, jetzt habe ich, glaube ich, ein bisschen zu viel gegen meine Prinzipien gehandelt. Jetzt könnte man ja aber auch sagen, ja, aber dann fehlt dir irgendwie ein bisschen Disziplin, dass du denn das nie gemacht hast oder so, oder? Also, wenn ich jetzt schon das möchtest, zum Beispiel jetzt eben nicht unbedingt fliegen oder immer abstimmen, wenn man sollte, oder wählen. Und man macht es dann nicht.
Ja, also das ist natürlich irgendwo, finde ich, goldrichtig. Also Disziplin ist natürlich, wenn man die Ressourcen hat, Gold wert. Nur ist das vielleicht nicht mehr so populär in der Generation X, Y oder Z. Ich glaube, wir haben das jetzt in meiner Generation, ich gehe noch zu den Babyboomern, vielleicht das mehr gelernt. Weiss ich, wo in der Schule war, war mehr Drill gewesen, Militär. Das ist nicht mehr so populär, wobei... Wenn wir schauen, also bei den asiatischen Menschen, die sind da mehr mit der Disziplin unterwegs. Die haben eine ganz andere Tradition. Wenn wir jetzt auch die Mönchstradition, die Shaolin, schauen, die sind dauernd überfallen worden. Und die haben gelernt kämpfen, sind auch abgehärtet. Ja. Und das muss ich schon ehrlich sagen, das fehlt im Westen schon zum Teil. Mit Ausnahme. Mhm. Und halt, wenn man das sich aneignet, dann hat man natürlich eine tolle Ressource auf dem Weg.
Also Disziplin könnte logischerweise schon helfen.
Ja, absolut. Mhm. Nur wenn man natürlich jemandem sagt, du solltest ein bisschen mehr Disziplin haben, dann findet er das nicht so toll und rumrümpft Leben und möchte wahrscheinlich einen Themawechsel machen. Aber wenn man da irgendwie selber drauf kommt, ich sollte das ein bisschen mehr... ein bisschen Biss haben oder manchmal auch so ein bisschen abgehärtet oder ich sollte mehr dranbleiben. Da ist natürlich Disziplin schon gut. Aber ich muss auch sagen, also man muss da nicht zum Shaolin-Mönch werden. Also man kann das ja im Sport lernen. Weiss ich was, Fußball, Tennis, man kann es mit einem Musikinstrument lernen. Also da ist man ja auch hunderte von Stunden dran. Oder in einem Chor. Oder da gibt es tausend Möglichkeiten, wo man das könnte lernen. Aber man muss natürlich dran hin und vor allem man muss es erkennen.
Also Disziplin, würdest du sagen, wird einem nicht angeboren, das müsste man einfach trainieren.
Absolut, also ich glaube irgendwo, wir würden wahrscheinlich einfach so in den Tag leben und vielleicht nur Genussmenschen sein oder so. Irgendwo muss man da etwas einüben. Also das ist, du merkst natürlich, ich plädiere sehr für das. Und vielleicht hat man das schon von den Eltern. Oder im Kindergarten oder in der Schule, oder wie ich damals bei der Pfadi war, Pfadfinder, dort hat man das ein Stück wieder gelernt. Eigentlich gibt es 1000 Möglichkeiten.
Wo man kann das irgendwo lernen kann. Eine Disziplin. Also, dass man das, wo man eigentlich irgendwie weiss oder das Gefühl hat für sich, das wäre richtig, dass man das könnte machen. Wie Einfluss denn zum Beispiel jetzt vielleicht Verhalten oder sonst Emotionen, dass man eben dann das nicht macht?
Ja, genau. Also wenn man natürlich so ein bisschen populäre Literatur liest, dann heisst das natürlich mal noch schnell, ja, du musst halt deinen inneren Schweinehund überwinden.
Genau.
Und da muss ich natürlich ehrlich sagen, also da steht mir ein bisschen die Tarzberg. Also irgendwo finde ich es dem Tier gegenüber ungerecht, dem Schwein und dem Hund. Oder? Und dass wir die beiden noch in uns rein haben und müssen da noch gegen die kämpfen. Also, du merkst natürlich, das ist nicht so meines.
Ja.
Ich hätte da schon ein bisschen andere Vorstellungen. Aber, dass man merkt, da hat es einen anderen Teil in mir, wo jetzt Disziplin nicht so toll findet, wo vielleicht einer so ein Couch-Potato ist, ja, und hat sein Fernsehprogramm will reinziehen oder seine Social Media oder weiss ich was, dass wir da einen Teil haben mit ganz anderen Bedürfnissen. Aber dann wäre für mich der Ansatz, mal zu schauen, was braucht denn der Teil? Der hat vielleicht das Gefühl, ja, du krampfst so viel und Arbeit ist absolut im Zentrum und du vernachlässigst deine Beziehungen. Solltest du schon auch so ein bisschen mehr, ein bisschen relaxen und ein bisschen Me-Time einbauen. Mhm. Oder solltest du schauen, dass du ein bisschen mehr schlafen am Abend. Also fast klassisch. Und dann müssen wir einfach schauen, einfach so wie mit einem Teammitglied. Jetzt wieder in dem Bild von meinem Team gesprochen. Wie kann man dem mehr Raum geben, dass der auch seine Bedürfnisse befriedigen kann. Weil jeder Teil hat seine Sehnsüchte und seine Bedürfnisse. Und je mehr man mit diesen unterschiedlichen Teilen von seinem inneren Team in Kontakt ist und schaut, was haben die für Bedürfnisse, und die anfängt abgleichen, desto mehr funktioniert es.
Mhm.
Und da sind wir ein bisschen auf einer anderen Schiene, als eben in einer Schweinehund bekämpfen.
Mhm. Also finde ich mega spannend, möchte ich unbedingt auch noch darauf zurückkommen, wie gehen wir denn mit dem Bedürfnis um und wie finden wir das überhaupt raus? Was ich jetzt aber auch noch spannend fände, ist dort mal auch noch, meistens ist man ja einfach in der Situation, man hat vielleicht aber auch noch irgendwo einen Stress oder so, man ist vielleicht dort drin, man merkt, hey, ich habe jetzt einfach keine Zeit für das, was ich mir eigentlich vorgenommen hätte, weil es vielleicht mehr Zeit braucht oder so. Das ist ja wahrscheinlich auch noch ein Innenspieler, oder?
Ja, vielleicht bin ich einfach, dämpfe ich nicht so schön, aber einfach ein Workaholic. Ich gehe völlig auf in der Arbeit, habe vielleicht auch total viel Herzensblut. Ich bin erfüllt, es geht mir gut, obwohl alle ein bisschen motzen, dann schaffst du zu viel.
Mhm.
Aber es ist vielleicht meine Firma oder mein Traumjob. Ich meine, das wäre ja schon mal gut. Aber der kommt einfach anders zu kurz.
Mhm.
Aber dass das ein wichtiger Teil kann sein, das ist klar. Aber das ist ja nur ein Bedürfnis. Und eben wie einer Familie, in dieser Inner Family, da hat es halt andere Bedürfnisse. Und wenn die nicht miteinander reden und jeder macht einfach seins, also dann hat man da ein kleines Problem.
Und das merkt man wahrscheinlich dann eben genau, dass man dort eben in dem Gap drin ist, in dem Problem zwischen dem, dass man merkt, man hat eine Einstellung, aber man verhaltet sich anders.
Ja, das ist natürlich die Frage, ob man das so merkt. Also man muss vielleicht auch sagen, also wie bei Paulus vor 2000 Jahren, die Griechen haben ein Ideal, eine von den Tugenden ist Selbsterkenntnis.
Mhm.
Wenn man heute noch auf Griechenland, da auf Delphi, beim Apollo-Tempel steht, das Wort Gnoti se auton heisst erkenne dich selbst.
Mhm.
Selbsterkenntnis war eine griechische Tugend.
Mhm.
Und ich glaube, die Griechen haben irgendwo gespürt, ganz am Anfang, bevor ich irgendwelche Programme und Aktionen, muss ich auch mal wissen, wer bin ich eigentlich?
Mhm.
Man könnte sogar jetzt halt christlich sagen, woher komme ich, was mache ich da, wohin gehe ich mal, wer bin ich? Aber auch der Sokrates hat früher nachher auf den Stand, ja, wo sind meine Grenzen, wo sind meine Ziele? Also das ist natürlich so wie am Anfang. Und wenn ich jetzt einfach ein sehr extravertierter Mensch bin, noch Krampf und so, dann habe ich natürlich nicht so Zeit für so Fragen. Aber das wäre eine Lebensaufgabe. Und man sagt ja dann irgendwo, kann man natürlich in jungen Jahren schon machen, aber das wäre auch so ein bisschen die Aufgabe der Lebensmitte. Jetzt wäre das so um 30, 16 bis 30, das wäre so Generation Y und Millennials, 30 bis 45. Aber ist natürlich eine Frage vom ganzen Leben. Und das steht einfach am Anfang, Selbsterkenntnis.
Also, dass man selber mal bei sich anschaut, was ist denn meine Einstellung? Wer bin ich denn? Was möchte ich denn in meinem Leben? Was ist mir wichtig so?
Ja, nur hat das natürlich wieder einen Haken, wir natürlich auch so ein bisschen ein Selbstbild von uns. Mhm. Und natürlich gerade, wenn man sich auf Social Media darstellt und an anderen Orten auch, dann gibt man natürlich seinen besten Preis. Aber ob das seine tiefsten Werte sind, ist dann mir ein bisschen eine andere Frage. Aber vielleicht hat man einen lieben Mensch, der einem einmal so ein bisschen wie den Spiegel macht. Oder man ist in einer Beratung, in einer Seelsorge, in einer Therapie, wo der Berater, der Begleiter, der Therapeut einem so den Spiegel ein Stück weit davor. Oder eine andere Möglichkeit wäre natürlich, man beachtet seine Träume. Weil Träume sind auch so ein bisschen wie ein Spiegel von der Nacht. Also wenn man will, über sich selber lernen, dann kann man ganz vieles. Und vielleicht auch noch, die Römer haben natürlich das noch ein bisschen anders gesagt. Die haben dann gesagt, in vino veritas. Mhm. Aber ich will da keine Reklame machen jetzt für wie Konsum. Aber dort sind die Menschen manchmal auch noch ein bisschen ehrlich, habe ich festgestellt.
Ja. Also, dass man selber mal anschaut, wer ist man. Wie kann man das vielleicht sonst noch? Also, du hast jetzt ein paar Sachen aufgeschrieben. Was würde jetzt konkret dort helfen? Du sagst, wenn man so in der Lebensmitte ist, dann soll man da mal ein bisschen heranschauen. Wie kann man das umsetzen? Hast du uns da noch einen Tipp im Alltag?
Ja, also...
Also, dass man selber sich mal kann, das wirklich bewusst werden, oder? Vielleicht merkt man, irgendwie... mit dieser Nachhaltigkeit habe ich es jetzt zum Beispiel nicht, sagt vielleicht jemand, oder? Und dann ist es ja vielleicht dann wie so die Frage, warum denn nicht?
Ja, genau. Aber da finde ich noch, ich weiß nicht, ob man da später noch dazu kommt, aber da kann auch der christliche Glaube eine grosse Rolle spielen. Mhm. Also im Christentum, so wie ich es verstehe, ist ja wichtig, dass man die Werte kennt auch, dass sie einem bewusst sind, aber dass man auch die umsetzt. Also so wie der barmherzige Samariter, wo, also es gibt ja das Beispiel, wo Jesus erzählt, wo da ein Geschäftsreisender da von Jerusalem nach Jericho gewandert ist. Das geht da durch so ein Wadi, ein Wüstental, und da hat es Wegelager gehabt, und der hat irgendwie runtergeschlagen. Und der liegt da halb tot am Boden. Da kommt irgend, so wie ich es verstanden habe, ein Priester und ein Levit und sind beide vorbeigelaufen. Und da kommt ein Dritter, ein Samariter. Das ist ja so ein bisschen wie so ein Outcast. Der hat eigentlich nicht zur Gesellschaft gehört, so ein bisschen Ausgestoßene. Der hat gesehen, hey, da braucht einer dringend Hilfe. Hat ihn aufgeladen, hat ihn in den Herberg gebracht. Hat ihn zwar nicht selber können pflegen, aber hat gesagt, komm, du Wirt, schau dem, wenn ich wiederkomme, dann sag mir, wie viel das gekostet hat. Also muss nicht mal selber Pflege machen. Aber der hat gehandelt. Und so verstehe ich natürlich Christentum sehr. Also, dass ich da natürlich nicht nur schöne Worte habe, sondern dass ich auch schaue, was ist zu machen. Und wenn ich das vielleicht auch noch erzählen darf, ich bin ja verschiedenste Mal, wo es halt noch gegangen ist in Israel, bin ich immer in Israel gewesen und einmal auch so gewandert im Negev und dann ein bisschen müde gewesen und dann früheren Abend, da bin ich in einer Bäckerei eingekehrt, dort hat es dann etwas zu essen und zu trinken gegeben. Und irgendwann hat der Bäcker auch so ein bisschen Zeit gehabt und ist dann zu mir und meiner Frau gesessen. Und da hat er seine Spiritualität erklärt. Also einerseits, dass, wenn er Seelen erneuert in der Nacht, dass die Hälfte mindestens in die andere Welt aufgeht, wieder runterkommt, am nächsten Morgen die Seelen vereinigen sich wieder, sind wieder ganz, sind wieder stark. Und dann schaut er, was ist meine Aufgabe für heute? Und für ihn ist klar, das heisst er auf Hebräisch, Tikkun Olam, ist ein bisschen grosses Wort, heisst, rette die Welt, aber man muss ja nicht die ganze Welt retten. Er hat dann gesagt, dann schaue ich, wo gibt es Schwierigkeiten bei der Familie, Freundeskreis, in meiner Bäckerei, in meinem Dorf, und dann schaue ich, was gibt es da für kleinere und grössere Reparaturjobs, und dann mache ich das, und am Abend bin ich müde, und dann liege ich wieder ins Bett, und dann geht der Seelenteil wieder rauf. Also der ganz klare Auftrag für sich in seiner hebräischen Spiritualität. Aber wir sind ja auch aufgerufen, dass Christen nicht nur schöne Worte zu machen, sondern auch anzupacken.
Genau, dort habe ich das Gefühl, ist der Hund begraben. Weil es geht ja dann auch oft darum, ja, dass man irgendwo weiss, es wäre gut, wenn man jetzt sich so verhaltet, wenn man all die guten Sachen macht. Oder eben, wenn man vielleicht jetzt auch gerade aus dem christlichen Bereich, man weiss dann irgendwie so, ja, gut zu tun wäre vielleicht gut, oder der nächste Liebe wäre gut und so. Aber dass das ja dann auch wirklich in einem drin ist, dass man wirklich das als ein Teil hat, der stark ist in einem drin, wo einem dann auch wirklich die anderen Teile, sag jetzt mal, kann wie mehr Gewicht hat einfach. Das ist ja genau die Schwierigkeit.
Ja, genau. Und wenn man die Literatur liest, da kommen natürlich dauernd so Beispiele. Also es gibt ein ganz schönes Beispiel von Samuel Beckett. Das ist ein irischer Literat, also ein Schriftsteller gewesen, hat sogar einen Nobelpreis gewonnen. Der hat irgendwo zu dem einmal gesagt, ich mache und ich scheitere. Mhm. Ich mache wieder und ich scheitere besser. Also der hat es irgendwo auf den Punkt gebracht. Der ist natürlich ein bisschen pessimistisch, aber indem ich einfach mache und gute Vorsätze habe, eben unser Thema, es funktioniert manchmal und manchmal auch nicht. Mhm. Aber da finde ich irgendwo auch, das ist irgendwo auch das Leben und dann probiere ich es ja wieder. Und wenn wir ja auch in unsere Tradition schauen, vom Luther, der hat zwar gar nicht oder wenig vom Übungsweg geredet, der hat einfach gesagt, ja, alles ist Gnade, alles ist mir geschenkt. Aber gleichzeitig könnte man ergänzen und sagen, ich muss etwas, was ich erkannt habe, dass das Seele oder Herzensblut ist, das muss ich üben. Mhm. Und das ist ein Weg. Und auf dem Weg gibt es immer wieder Scheitern. Aber als Christ finde ich eine Stärke vom Christentum, kann ich auch immer wieder Vergebung in Anspruch nehmen. Ich kann einen Neuanfang machen oder Computersprache. Es gibt so etwas wie einen christlichen Reset, den ich immer wieder darf probieren. Und ich muss ja nicht etwas extrem Schwieriges, hoch Diffiziles machen. Ich kann einfach mit einem kleinen Beispiel anfangen. Statt dass ich jetzt sage, ich will nachhaltig leben, kann ich sagen, ja, die nächste Woche kaufe ich mal irgendetwas Regionales. Mhm. Oder wenn ich in die Ferien gehe, kann ich sagen, ich muss ja nicht beide Wege fliegen. Ich kann ja einen Weg mit dem Zug machen. Und also jetzt, außer ich gehe gerade auf Japan oder so, aber jetzt sagen wir mal in Europa.
Mhm. Aber weißt du, wie viel hat denn eben das Einfluss, dass jemand sagt, was gut wäre? Weil das ist ja auch noch ein Punkt, oder? Jetzt, dass man sagt, ja, man sollte nachhaltig sein, oder? Das hört man ja einfach mega klar viel. Oder jetzt eben im christlichen Glauben, dass einem dann vielleicht wie jemand sagt, man sollte die Nächste lieben,
ja,
oder?
Genau.
Weißt du, das ist ja, dann scheitert man ja erst recht, weil es ist ja dann wie nicht eben eine Herzenshaltung oder nicht ein etwas, was einem treibt innerlich.
Ja, eben dann ist das Programm, oder? Genau. Und dann ist man wieder beim inneren Antreiber. Und dann kann man so ein bisschen sagen, irgendwann läuft sich das einfach zu tun. Irgendwann ist einfach der Pupf draussen. Oder man muss sagen, nee, ist nicht meines. Mhm. Dass man es so als Vision darf nehmen. Also so die Liebesgebote, die wir ja gesehen in der Bibel, liebt ihr Gott von ganzem Herzen, der Nächste und dich selbst. Das sind ja unglaublich hohe Ziele. Und ich meine, wenn man das alles im Letzten will machen, also ich glaube, das Scheitern wieder programmiert. Aber ich könnte ja mal nächste Woche sagen, ja, gibt es vielleicht jemanden, wo krank ist, den ich mal besuchen will, oder einen lieben Freund, Freundin, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe, oder auch, wie kann ich mir selber etwas Kleines lieb machen, oder ich kann mich mal bekochen. Also es ist wirklich, es sind die kleinen Schritte. Mhm. Und die mögen gelingen oder scheitern. Und wenn sie gescheitert sind, eben, die hören jetzt nicht gerade wie Samuel Beckett, dann scheitere ich halt nochmal um die Fesse. Sondern wir sagen, okay, c'est la vie, das ist das Leben. Also, dass ich da auch liebevoll und barmherzig, also bin ich ja dann auch ein barmherziger Samariter mit mir selber, dass ich da achtsam kann, oder in das ja zu sagen, in achtsam, wir sagen die unserer Kultur innen dann, liebevoll mit mir umgehen. Mhm. Aber da bin ich auf einer anderen Schiene.
Und wie kann man das machen? Sich liebevoll begleiten?
Ich glaube, das hat sicher auch mit einem fehlenverzeihenden Stil, Lebensstil zu tun, wenn ich etwas mache und es klingt mir nicht, dass ich wieder aufstehe, so wie ein Stehaufmännchen, Frauchen, weiter probiert, dass ich in einer guten Beziehung mit der Transzendenz, mit Gott bin und dass mir auch immer wieder schenken lassen, dass ich es nicht allein muss machen. Und eben, was der Luther gesagt hat mit Gnade, eben, der hat sie auf den Punkt gebracht, dass eigentlich das Leben auch die ganze Gestaltung ist, das Geschenk ist. Aber ich brauche die Hände, um das Geschenk auszupacken und etwas damit zu machen.
Und nicht sich einfach vernichten, innerlich, so ein bisschen mit den Gedanken, die man vielleicht dann auch hat, über sich, hast du schon wieder nicht geschafft.
Ja, genau. Und
das solltest du ja schon besser wissen.
Ja, und wenn ich den Modus habe, also ich gehöre dann raus, da redet jemand in diesem Menschen rein, vielleicht ein älterer Teil, der so geredet hat, oder eine Lehrperson. Und da wäre es ganz wichtig, dass man mit dieser Stimme in Kontakt kommt. Und also, wir würden dann in der Therapie auch sagen, oh, schön, dass du da bist und was ist dir dann so wichtig, dass du immer so redest? Und vielleicht würde die Stimme dann sagen, ja, mir ist es einfach wichtig, dass der Peter oder wie die Person dann immer hat, ein gutes Leben hat. Und dann würde ich aber sagen, du siehst, dass der Peter eigentlich leidet, wenn du immer so redest. Und vielleicht würde die Stimme zu einer anderen Sprache finden, vielleicht mehr zu einer liebevolleren Art.
Mhm.
Also eigentlich wäre die Stimme so etwas wie ein Freund oder sogar Best Friend, aber an der Sprache müsste man einfach noch ein bisschen arbeiten.
Ja. Also müsste ein anders formulierter Satz werden, oder? Weil wenn ein liebevoller Gedanke dahinter ist, dann müsste es ja für einen selber nachher liebevoll tönen.
Ja, genau. Oder ich könnte ja selber jetzt habe ich einen Peter genannt, könnte ich ja Peter mal fragen und sagen, wie würdest du denn gerne hören?
Ja.
Oder wenn du willst, würdest du jemanden begleiten, wie würdest denn du ihm sagen? Mhm. Also, in dieser Art.
Also dort kann man vielleicht auch mal gut in sich hineinhören. Was hat man da für Stimmen, die dann eben nicht so liebevoll und so gut begleitend sind, wie man das vielleicht eigentlich dürfte haben?
Ja,
so.
Genau. Mhm. Aber es gibt immer auch die anderen Stimmen. Aber die sind vielleicht leislich, die sind vielleicht eher im zweiten, dritten Glied. Die müssen wir ein bisschen wie führen holen.
Mhm. Ich will gleich noch mal einen Schritt kurz zurückgehen, nämlich zu dort, wenn man jetzt wie weiss, hey, das braucht es eigentlich in unserer Gesellschaft, dass wir ein gutes Miteinander haben. Es wird auch ein bisschen weit von mir erwartet als Bürger von dieser Erde, sag ich jetzt mal so. Etwas, was man sollte machen, gehe noch mal dort her. Wie kann man das zu so einem wichtigen Teil werden lassen in sich?
Ja, klar. Also ich meine, der ganze Umweltschutz, unser Planet Erde, oder? Also wir können nicht einfach, wenn es da mal irgendwie nicht mehr geht, einfach aufeinander oder auf den Mond oder den Mars oder weiss ich wo. Also das ist das Einzige, was wir haben. Und ich meine, da sind wir schon aufgerufen, dem Sorge zu geben. Ausser wir sagen, après nulle déluge nach uns Zimflut, aber das ist ja auch nicht so schlau für die nächsten, die nächsten Generationen.
Also braucht es denn dort einfach, dass man sich informiert?
Ich glaube, das ist wichtig, aber vielleicht ein Punkt voran noch, dass ich merke, es ist mir wichtig. Ich mache da nicht irgendein Programm, sondern ich spüre, indem mir da das Leben geschenkt ist, ich will in meinem Leben, ich will dem Leben von den anderen, ich will dem Planet Sorge geben. Und da ist es natürlich dann extrem hilfreich, wenn ich mir da auch Hilfe hole.
Mhm.
Also die einen gehen dann vielleicht in eine politische Partei, wo der Wert sehr vertritt. Andere finden vielleicht in der Kirchengruppierung ihn. Wieder andere gründen so etwas wie sonst ein Lesezirkel oder eine Selbsthilfegruppe.
Mhm.
Also wenn man natürlich da Verbündete hat, das ist natürlich Gold wert. Oder auf Social Media, da gibt's, das ist mir zu weniger bekannt, was es dort umweltmässig für Gruppen gibt, aber das gibt es sicher.
Also so wie eine Gruppe kann davon abhalten, dass man eigentlich das macht, wo man vielleicht wüsste, es wäre richtig oder gut für einen, dass man sich bewusst dort eben genau auch das Umfeld sucht, wo man weiss, es unterstützt einen.
Ja klar, weil dort hat man auch Korrektiv oder andere sagen vielleicht liebevoll, du bist zwar... Verstehen das jetzt so, aber siehst du, da gibt es noch andere. Und die helfen einfach auch das besonders einzuüben. Oder vielleicht hat es auch einen sehr begabten Leiter, der ja ein bisschen Gabe hat, da auch so ein bisschen zu führen, ohne jetzt da der totale Guru zu sein.
Mhm. Wenn wir jetzt vielleicht nochmal zum Thema Bedürfnis erkennen, ich finde, das ist noch recht, vielleicht unter Umständen recht eine Herausforderung, oder? Mhm. Weil man verhaltet sich einfach irgendwie, oder man merkt dann vielleicht die Auswirkung, nämlich, ich bin wieder nicht abstimmen. Ich habe wieder nicht gewählt, obwohl ich mir es eigentlich so ein bisschen vorgenommen habe. Vielleicht resigniert man irgendeines und findet so, weißt du was, ist mir eigentlich gleich. Mache ich es jetzt nicht mehr.
Ja, genau.
Aber dort gleich irgendwo mal nachher schauen und sagen so, ja, also warum genau nicht?
Das ist klar, das wäre dann so die tiefe Seelensicht.
Ja. Gibt es da irgendeine Möglichkeit, wie man zu dem kommen könnte, jetzt ohne dass man jetzt vielleicht in eine Therapiestunde
geht? Ja, genau. Ich arbeite selber sehr gerne mit Träumen. Also ich mache das schon seit vielen Jahrzehnten. Und Träume geben natürlich schon einen Hinweis so auf die Seelentiefen, wo man natürlich mit dem Alltagsbewusstsein so nicht ankommt. Und mit Träumen kommt man da in eine grosse Tiefe. Und wenn man lernt, eben die Sprache verstehen, kommen natürlich ganz viele so von seinen Seelensignalen über. Das ist natürlich schon sehr entscheidend. Oder es gibt andere, die in der Passionszeit fasten. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, so zum von der äußeren Reiz wegzukommen und auf seine Seele hören. Die redet ja einmal sehr leislich. Wenn man natürlich total in den äußeren Reiz ist und da überall alles laut ist, dann hört man natürlich viele von seinen Seelensignalen nicht. Oder, also wenn ich da noch ein paar weitere Beispiele, ich bin selber vor vielen Jahren auf dem Jakobsweg gewesen, auf Santiago de Compostela, und dort ist mir auch aufgefallen, wenn man da wochenlang unterwegs ist, dann ist mir immer weniger im Alltag, so Strukturen vom Alltag und so, die gehen immer weiter zurück. Und dann habe ich gemerkt, das ist auch eine Möglichkeit, mit seinen Tiefen in Kontakt zu kommen. Oder mit anderen natürlich, die dann auch auf dem Jakobsweg waren, finde ich eine gute Möglichkeit. Oder man hat eine Meditationspraxis, wo man sagt, ich fange an zu meditieren. Ich weiss nicht, über einen Bibeltext oder über irgendeinen Mystiker oder einfach über einen Text, der mich auch in die Tiefe führt. Oder vielleicht es gibt ja textlose Meditationen. Mhm. Einfach, wo ich kann, so wie das Äußere draussen lassen und mehr mit mir selber in Kontakt kommen. Und da muss ich auch nicht gerade sagen, morgen mache ich eine Stunde Meditation, sondern ich kann ja sagen, heute Abend könnte ich mal 5 Minuten. Oder ich habe das ja immer da schon wieder erwähnt, so einen Tagesrückblick zu machen, zu schauen, was ist mir wichtig war, wo kann ich dankbar sein, wo kann ich irgendwo wie um Verzeihung bitten, für was will ich bitten, eben was die französischen Jesuiten dem sagen, merci, pardon, s'il vous plaît. Wenn ich das jeden Abend mache, 5 Minuten, dann komme ich auch sehr wieder mit mir in Kontakt.
Vielleicht ist man aber ja dann gerade, also ich finde das eine super Idee, oder? Also wenn ich jetzt mich so beobachte in diesem Thema, dann merke ich so, ja, super toll, mache ich, yes. Nehme mir es vielleicht vor und dann bin ich irgendwie morgen Abend im Bett und dann mache ich gleich etwas anderes. Schaue noch irgendwie meine Nachrichten an oder keine Ahnung, bin auf Social Media oder was auch immer, oder? Vielleicht am Handy gewesen, anstatt dass ich jetzt genau diese Praxis gemacht habe. Was würdest du dort empfehlen?
Okay, kommt vor.
Gell?
Gut, dann würde ich das, habe ich auch wieder toll gefunden, dann natürlich die Jesuiten, also der Orden, der das da besonders praktiziert, sagt, ja, kannst du auf der Bekannten machen. Kannst ja mal so im Schnellverfahren 2 Minuten. Aber muss ich ja da eigentlich Zwang antun.
Nein.
Kann man sagen, hey, morgen ist auch wieder ein Tag. Und also wegen dem geht die Welt nicht zusammen, wenn ich es jetzt mal nicht gemacht habe. Aber es ist wie mit dem Zähneputzen. Also man kann auch Zähne putzen und ins Bett gehen. Und vielleicht hat man das Gefühl, nein, jetzt stehe ich doch noch mal auf und putze. Oder auch nicht. Aber wir sind einfach gewohnt zu dir. Je mehr wir eingeübt haben, desto mehr macht es das. Und Neuro Physiologen, die das Hirn können, schauen, die sagen, ja, wenn man etwas einübt, dann macht das da ganz neue Verschaltungen. Netzwerke, die Synapsen, die Nervenzellen, die da aneinander docken, da gibt es mehr. Und je mehr wir üben, desto mehr gibt es. Also wenn wir so Netzwerke schaffen und das geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es halt zu einer zweiten Natur wird. Sehr viel grösser.
Aber dort hast du uns vielleicht noch einen Tipp. Wie kann man denn das? Es gibt ja sicher eine solche, also ich habe auch schon gehört, von, wie man etwas kann etablieren kann, dass, ja, dass es bleibt. Da gibt es ja auch so ein bisschen Tricklis, wie man es sich ein bisschen überlisten kann.
Ja, genau. Also auf ganz unterschiedliche Weise. Wenn ich zum Beispiel merke, irgendein so Patient will, dass ich im Selbstwert arbeite, dann empfehle ich, dass er ein Ressourcentagebuch macht. Also beobachten. Aha. Oder so ein bisschen wie eine Videokamera hin auf die Schulter, also in der Vorstellung einfach montiert und einfach mal schaut, wenn er so durch den Tag geht, was ist ihm, was macht er gut? Aha. Also seine Ressourcen zu einer bestimmten Zeit, ist ihm vielleicht etwas gelungen? Also wenn er jetzt Leute eingeladen hat, muss er ja Postliste machen, muss all die Sachen kaufen, muss es kochen, also da hat es ganz viele Ressourcen, die er einfach kann. Oder wenn ich wette, umweltbewusster einkaufen, dann kann ich ja mal sagen, okay, alles fängt an mit der Liste, aber dann muss jetzt nicht gerade 100 Sachen drauf haben, sondern ich sage vielleicht morgen Abend oder heute Abend, wenn ich mich bekoche, wo könnte ich darauf achten? Und dann hoffe ich halt mal irgendwo etwas, wo jetzt halt bei uns gerade reif ist. Mhm. Oder vielleicht weiss ich was, in einem Bauernladen oder wo immer.
Mhm. Was ich auch schon gehört habe, ist, dass wenn man etwas Neues lernen will, dass man es eigentlich an etwas Bestehendes herhängen muss.
Ja, und also, ich glaube, da ist noch etwas ganz Wichtiges. Da ist mir der Viktor Frankl, ein österreichischer Psychiater, der lange im KZ war und das überlebt hat. Also, der hat einmal gesagt, also früher habe ich gelernt, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Mhm. Und das ist natürlich wieder ein bisschen heikel, wenn man zuerst mal den Wille hat, dass der Weg kommt, wenn der Wille nicht so da ist, ist blöd. Oder? Und der Viktor Frankl hat gesagt, das stimmt eigentlich nicht. Sondern wo ein Ziel ist, ist ein Wille. Also ich brauche irgendeine klare Zielvorstellung oder ein klares Zielbild. Und wenn ich die Augen schließe und mir das Ziel schon visualisieren kann, von den Augen, da hat meine Seele oder mein Unbewusst eine klare Zielvorstellung. Und eine Zielvorstellung hilft meinem Unbewussten, dass ich nachher den Willen oder den Weg kann aktivieren kann. Also es ist ein bisschen, also ein Trick ist es nicht, aber einfach, wie ticken wir? Also es braucht ein klares Zielbild, eine klare Vorstellung. Und vieles passiert dann vor dem selber. Also das könnte ich sehr empfehlen. Einfach, wenn man in einer Meditation oder man wandert, man ist so ein bisschen am Träumen. Ja. Ja. Was ist denn eigentlich wichtig? Und nicht nur den Gedanken, sondern ein Bild machen. Vielleicht könnte man es ja sogar auch malen. Das muss ich dann nicht für eine Kunstausstellung taugen, sondern einfach oder eine Skizze machen oder einfach ein paar Gedanken aufschreiben. Und vielleicht kann man es auch mit jemandem austauschen. Mhm. Vielleicht ist dem ein ähnlicher Prozess. Dann hätten wir wieder den sozialen Aspekt. Und vielleicht, das muss man natürlich auch noch sagen, also als bettender Mensch könnte man das auch anlegen. Und wenn wir wirklich auch daran glauben, an die Glaube, Hoffnung, Liebe und die Kraft vom Heiligen Geist, dann darf man sich ja noch inspirieren lassen. Inspirieren ist ein deutsches, also ein latinisches Wort. Eigentlich heisst vom Geist beseelt, dass die Kraft von dem Geist uns auch leitet in der Umsetzung. Also das sind Kräfte, die halt, ich sage jetzt, moderne Menschen manchmal ein bisschen vergisst. Aber das kann man schon entscheiden.
Wahrscheinlich hilft es ja auch, wenn man jetzt, sage jetzt mal, im Gebet das immer wieder formuliert auch. Das hilft einem ja auch, an das zu denken, was man dann gerne wollen im Leben umgesetzt haben.
Ja, und da ist ja dann wieder entscheidend, dass ich dann nicht einfach bete, Herr oder Vater, mach, dass ich umweltbewusster werde. Das kann man natürlich schon so beten.
Kann man
natürlich sagen, hilf, also darf man gerne. Also ich will ja niemandem vorschreiben, wie man so beten. Aber man könnte ja sagen, hilf mir doch morgen ganz konkret, wenn ich mein Abendessen oder mein Mittag mache, dass ich da mal achtsam einfach im Laden schauen, was ist jetzt gerade saisonal und wie kann ich es auch gut zubereiten, dass es für meinen Körper und meine Seele gut ist. Oder man könnte beten, jetzt halt dieses Jahr habe ich den Flug schon gebucht, aber vielleicht das nächste Jahr, wenn ich Ferien mache, mache ich die mal so, dass ich das mit dem Zug kann machen. Oder ich mache es mit 7 anderen, dann kann ich das Auto schon nehmen. Dann lohnt sich es umweltbilanzmässig wahrscheinlich wieder. Einfach, dass ich konkret bin und vielleicht ja auch Gott bitte, dass er mir so eine klare Zielvorstellung gibt.
Also, dass man ein bisschen weiss, was ist jetzt das Ziel zum Beispiel im nachhaltigen Leben? Oder was ist das Ziel, wenn ich jetzt möchte abstimmen? Wieso? Soll ich denn das machen, oder? Das ist eine wichtige Frage. Also was ist es denn, wo ich einen Wert dahinter sehe?
Genau.
Nicht nur im Tun, sondern was erreiche ich mit dem?
Klar. Und wenn ich das mache, jetzt bei irgendeiner Abstimmung, dann komme ich natürlich mit meinen eigenen Werten sehr in Kontakt.
Ja.
Also da mache ich eigentlich über Politik seelentiefen Arbeit. Und vielleicht kann ich ihn auch mit anderen austauschen, die ähnliche Werte mit mir teilen. Das ist immer wieder die Hilfe.
Mhm. Dass man dort näher kommt zu dem, was möchte man eigentlich. Wir haben auch Erfolg gemacht zum Thema Wert, also wo man vielleicht ja selber auch noch mal eintauchen kann. Was sind denn eigentlich meine Werte? Was möchte ich eigentlich in meinem Leben? Wo möchte ich mich ausrichten danach?
Ja.
Also, dass man das schon mal hat. Und das wäre jetzt eigentlich die Fortführung, oder? Also, dass wenn man sie mal definiert hat, dann geht es ums Umsetzen,
absolut.
Oder?
Absolut, ja, genau.
Ja, und dort dann aber auch gnädig sein mit sich selber, wenn man es jetzt mal wieder nicht geschafft hat und ja, man vielleicht das nächste Mal noch besser scheitert, genau. Aber vielleicht jetzt nochmal zum so ein bisschen abrunden. Wenn jetzt unseren Hörerinnen und Hörern nur jetzt eine Sache willst du mitgeben aus dieser Folge, was wäre das jetzt?
Ja, dass man irgendwo vielleicht heute Abend oder morgen mal die Augen schliesst und einmal einfach sucht so ein bisschen sich rein, suchen, was ist mir eigentlich wichtig. Und wenn ich das erkannt habe, dass ich irgendwo schaue, dass ich mir ein kleines Ziel setze, ob jetzt ab von der Ernährung oder wie ich reise, und dass ich es versuche umzusetzen in einem kleinen Schritt, und wenn es mir gelungen ist, dass ich mir auch gute Wertschätzung gebe, sage, ja, schön, dass es dir gelungen ist. Und wenn es mir nicht gelingt, dass ich sage, morgen ist auch wieder ein Tag, kann ich wieder probieren. Und vielleicht zum Schluss eben, dass ich sein Gebet darf nehmen und das auch vor Gott anlegen. Und die Gnade, die uns ja auch verhängt, ist, dass ich mir die erschenken lassen darf oder die Kraft vom Geist. Und dann bin ich eigentlich gut ausgerüstet.
Mhm. Wenn jetzt aber jemand sagt, ja, ich scheitere aber die ganze Zeit, das ist ja nicht ermutigend.
Ja, genau.
Für die Person, oder?
Ja.
Was würdest du jetzt dort sagen?
Also wenn ich jetzt das da noch so darf, sage ich ja schon vor... Also das ist vor Jahrzehnten, habe ich einmal einen christlichen Vortrag gehört. Und dort hat ein Referent, den ich sehr geschätzt habe, gesagt, das Leben ist eigentlich ein Gehen von Scheitern zu Scheitern. Also ich muss jetzt ein bisschen lachen, also es ist natürlich ein bisschen happig und sehr negativ, aber das Scheitern ein Teil vom Leben ist. Und ich meine eben immer wieder Jesus, Karfreitag. Also ist ja ein sehr christliches Thema, ist ja nicht einfach eine Erfolgsstory.
Also von außen gesehen, oder? Hat man das Gefühl gehabt, er ist gescheitert, weil er nicht jetzt den Römer besiegt hat, jetzt so mit Macht und Kampf, sondern weil er einfach...
Ist am Kreuz gelandet, oder?
Genau.
Aber es gibt den Ostermorgen, es gibt eine Auferstehung, es gibt eine Auffahrt, es gibt ein Pfingstereignis. Es ist einfach nicht fertig beim Scheitern. Und das finde ich, also jeder Mensch scheitert. Die einen geben es vielleicht zu, die anderen merken es nicht und, und. Aber Scheitern ist einfach ein Teil vom Leben.
Mhm. Und dann geht es wie um Akzeptanz.
Ja, und auch immer wieder. Und da finde ich wieder die christlichen Tugenden, Glaube, Hoffnung, Liebe, dass ich in dieser Liebe darf hoffen, dass es immer weitergeht.
Wunderbar, ich danke dir vielmals. Das ist spannend und hilft uns vielleicht jetzt auch gerade liebevoll mit sich umzugehen, wenn man das nächste Mal wieder merkt, hey, jetzt habe ich schon wieder nicht, was auch immer, dass man dort vorne dran hängt. Aber dass man sich auch bewusst werden darf, ja, was möchte man gerne im Leben mehr umsetzen und dort mutig immer wieder daher geht und vielleicht scheitert. Danke dir vielmals, Ernst.
Bitte, gern geschehen.
Heute kann ich ja etwas Kleines schon mal umsetzen, zum Beispiel beim Einkaufen auf meine Werte achten. Es sind die kleinen Schritte und dranbleiben, auch wenn man scheitert. Und falls du gerne noch möchtest mit deinen Werten auseinandersetzen oder mit deinen Träumen, die uns ja auch einen Haufen über unser Innenleben erzählen können, habe ich dir einen Link in den Shownotes parat gemacht zu den Folgen, die wir dazu schon gemacht haben. Oder du findest auch alles über rfmedien.ch/podcast. Und dort kannst du uns auch deine Wünsche und Anregungen schreiben oder uns finanziell unterstützen. Der Podcast und das ganze Medienhaus ERF Medien, das dahinter steht, lebt nämlich von Spenden. Danke dir viel, viel mal. Und ab nächster Woche sind wir in der Sommerpause. Und da haben wir für euch die 6 Wochen um das Beste parat. Best of Psychohygiene. Es sind Folgen, die euch oder uns besonders gut gefallen haben. Ab dem 17. August gibt es dann wieder jede Woche eine neue Folge. Bis dann wünschen wir einen schönen Sommer.
Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von ERF Media Schweiz.